Ja, Gerald Schrader hat schon in seiner Moderation darauf hingewiesen, was wir heute für ein Thema haben. Und das ging, machte die Runde. Der Uwe wird jetzt die Präsentation starten. Und dann sehen wir nochmal den Titel. Ich habe genau bei Facebook, bei Instagram, im WhatsApp-Status und per Rundmail auf dieses Thema schon mal angekündigt. Jesus ist weg und das ist gut so. Genau, Gerald hat schon gesagt, das gab manches Grummeln, manche Irritation. Ja, kann man das so sagen? Viele Menschen wünschten sich ja, Jesus wäre so richtig da. Ja, so wie früher. Bei seinen Jüngern, dass man ihn anfassen kann, dass man mit ihm reden kann. Dass man wirklich auch eine Antwort bekommt, wenn man mit ihm spricht. Und nicht wie bei einem Gebet, naja, man weiß nicht so genau. Ja? Dass er einen mal in den Arm nimmt, dass er einen ermutigt, dass er seine Hand auf unsere Schmerzen legt, dass Jesus wirklich leibhaftig da wäre, das wäre doch gut. Und das wünschen sich viele Menschen. Und jetzt sage ich, Jesus ist weg und das soll gut sein? Was verbirgt sich dahinter? Ja, ich glaube, das ist gut. Es ist gut, dass Jesus nicht da ist, dass wir ihn nicht mehr unter uns haben. Und der zentrale Bibelvers, auf den ich mich beziehe, den haben wir eben schon gehört. Das ist Johannes 16, Vers 7. Dort steht, es ist, da sagt Jesus, es ist gut für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, kommt der Heilige Geist, der Beistand, nicht zu euch. Aber wenn ich fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Es geht Jesus um den Heiligen Geist und das ist seine Message, das ist seine Botschaft. Er sagt, der Heilige Geist ist euer großes Glück. Ihn will ich zu euch senden und das kann ich erst tun, wenn ich gegangen bin. Darum ist es wichtig, dass ich gehe, dass ich zum Vater gehe. Ja? Und wir haben im Kirchenjahr auch immer zuerst Himmelfahrt und 10 Tage später Pfingsten. Und das ist nicht nur im Kirchenjahr sinnvoll, das ist auch notwendig. Jesus sagt, jetzt bin ich bei euch, aber ich gehe zum Vater, dann bin ich nicht mehr da. Aber ich lasse euch nicht alleine, ich schicke euch den Beistand oder wie man auch in manchen Übersetzungen liest, den Tröster, wobei Beistand ist die bessere Übersetzung. Ich schicke euch den Beistand, den Heiligen Geist und der wird euch dann unterstützen, der wird da sein. Ich habe in den letzten Wochen zwei Predigten schon gehalten über den Heiligen Geist. In meiner ersten Predigt ging es darum, dass der Heilige Geist den Glauben weckt. Und da passte auch das Wort der Gnade von Gerald am Anfang gut. Ja, der Heilige Geist weckt den Glauben in uns. In meiner zweiten Predigt ging es darum, dass der Heilige Geist hilft, unser Leben zu gestalten, dass wir unser christliches Leben mit Werten gestalten. Und heute eben die dritte Predigt, der Heilige Geist, unser Trostspender, unser Beistand. Und ich möchte anhand von 5 Beispielen euch aufzeigen, was es heißt, dass der Heilige Geist unser Beistand sein möchte. Das Erste, der Heilige Geist hilft uns, die Bibel richtig zu verstehen oder die Bibel überhaupt zu verstehen. Die Bibel ist uns ja wichtig. Ja? Sie ist zentral in unserem Gemeindeleben. Ob wir jetzt Hauskreis haben oder Gottesdienst oder Senioren oder Kinder, Kids-Treff, Kirche, Kunderbund, überall spielt die oder in vielen Formaten spielt die Bibel eine Rolle. Und wir sagen vollmundig, die Bibel ist Gottes Wort. Ja, aber man muss schon genau hingucken, wie das ist mit der Bibel. Denn einerseits gibt es 2 Dinge zu sagen. Einerseits ist die Bibel ein menschliches Buch. Die Bibel ist wirklich von Menschen geschrieben. Wir haben nicht das Verständnis wie im Islam, dass Gott die Bibel diktiert hat. Es ist ein menschliches Buch, von Menschen geschrieben, in einer anderen Zeit. Und darum muss man es auch historisch einordnen. Man kann nicht einfach alles wörtlich übernehmen. Ein Beispiel. Haben wir uns alle miteinander geküsst, als wir heute Morgen hier reingekommen sind? Ich meine jetzt nicht die Ehepaare, sondern die anderen. Sparsam, ne, die Küsserei. Paulus sagt, grüßt euch mit dem heiligen Kuss. Das machen wir nicht. Ja, warum nicht? Weil es bei uns nicht üblich ist. Wir geben einander die Hand, wir umarmen einander. Also wir sehen, man muss die biblischen Aussagen einordnen in ihren Kontext. Oder wenn Paulus etwas sagt über Sklaven, ja, wie man mit Sklaven umgeht. Wir kämen doch nicht ernsthaft auf die Idee, Sklaverei wieder einzuführen, weil Paulus davon spricht, ja? Aber damals war es ein Thema, der Umgang mit Sklaven. Also die Bibel ist ein menschliches Buch und wir können die Bibel auch erforschen, wie ein menschliches Buch in der Antike entstanden. Und wir müssen auch all das, was wir da lesen, fragen, was bedeutet das für uns heute? Ne? Dass Frauen nicht lehren sollen zum Beispiel. Oder Aussagen über Homosexualität. Man muss diese Dinge befragen. Man muss sie untersuchen im Kontext von damals und dann fragen, was hat das mit uns heute zu tun? Die Bibel ist ein menschliches Buch und gleichzeitig ist die Bibel ein göttliches Buch. Da habe ich ein Zitat mitgebracht aus dem 2. Petrusbrief. Da heißt es, kein Prophetenwort wurde jemals verkündet, weil ein Mensch es so gewollt hatte, sondern es erging durch Menschen, die von Gottes Geist ergriffen waren und in seinem Auftrag redeten. Ja, also wir sind davon überzeugt, das ist ein menschliches Buch und dennoch hat der Heilige Geist in irgendeiner besonderen Weise die Schreiber geführt, beschenkt, inspiriert, nehmt, was ihr wollt. Ja, auf jeden Fall war der Heilige Geist beteiligt bei der Entstehung dieser ganz menschlichen Bücher. Und das ist typisch für unseren Gott, dass er das so macht, dass er kooperiert mit dem Menschlichen. Das ist wie bei Jesus. Jesus war auch wahrer Mensch und er war wahrer Gott. Und die Bibel ist ein richtiges Menschenbuch und sie ist richtiges Gotteswort. Und für das Verstehen der Bibel bedeutet das, natürlich kann man die Bibel einfach so verstehen von ihrem Wortlaut her. Wer die Sprachen übersetzen kann oder die Texte liest, der kann die Bibel verstehen. Ja? Die Reformatoren sprachen da von der äußeren Klarheit. Die Bibel ist an vielen Stellen verständlich, auf der oberflächlichen Ebene, aber dass wir sie innerlich verstehen, dass sie uns ergreift, dass sie uns berührt, dass sie etwas mit uns macht, das ist unverfügbar. Und das ist auch keine intellektuelle Geschichte, sondern das, glaube ich, bewirkt der Heilige Geist. Er macht es, dass das Wort der Bibel in unseren Herzen, unsere Herzen in Bewegung bringt. Das ist immer mein Gebet, wenn ich eine Predigt vorbereite, dass ich sage, ich bitte dich, Gott, dass die Menschen hier das nicht nur verstehen, sondern dass sie berührt werden, dass es sie in irgendeiner Weise ergreift. Das vermag nur der Heilige Geist. Und das ist ein Punkt, inwiefern er unser Beistand ist. Das Zweite hängt damit zusammen. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Und da habe ich einen Bibelvers aus Johannes 14, Vers 26 mitgebracht. Der Heilige Geist wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist will also die Worte von Jesus wachrufen in uns. Ja, er will sie aktualisieren. Er will uns auf die richtigen Bibelstellen bringen. Voraussetzung ist natürlich, dass auch ein bisschen was da ist an Input. Ja, dass auch ein bisschen was da ist an Bibelkenntnis. Das macht viel Sinn. Wisst ihr, wir denken viel darüber nach, wie wir uns gesund ernähren. Ich bin da manchmal ein bisschen übertrieben, aber grundsätzlich ist die Frage ja wichtig. Ne? Was braucht unser Körper? Kohlenhydrate, Fette, Proteine? Wie ernähren wir uns gesund? Das ist eine wichtige Frage. Aber auch eine genauso wichtige Frage ist, wie ernähren wir uns denn geistig? Welche Internetseiten schauen wir uns an? Welche Filme schauen wir? Welche Bücher lesen wir? Mit welchen Menschen sind wir im Kontakt? Wie füttern wir eigentlich unseren Geist? Denn das prägt uns, das prägt unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Ausrichtung. Ja? Und ich bin überhaupt keiner, der sagt, ja, es muss alles immer christlich sein, nur christliche Lieder, christliche Bücher, christliche Filme. Nee, es gibt so viel Schönes und Gutes in dieser Welt, aber es sollte ausgewogen sein. So wie unsere körperliche Ernährung ausgewogen sein sollte, so sollten wir darauf achten, dass wir unseren Geist füttern mit Bibelworten, mit guter biblischer Kost, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen, im Gottesdienst, in der Kleingruppe, im Jugendkreis, wo auch immer, ja? Denn dann kann der Heilige Geist das tun. Dann kann er uns erinnern an das, was Jesus gesagt hat. Dann werden uns Bibelworte groß und wichtig. Ja, ich habe doch mal gelesen. Ja, also, das ist meine Ermutigung. Füttert euren Geist mit der biblischen Botschaft. Das ist richtig, richtig gut, weil der Heilige Geist möchte uns lehren und möchte uns erinnern. Das Dritte, ist, der Heilige Geist schenkt uns Hoffnung. Es gibt ja die drei großen christlichen Haltungen: Glaube, Hoffnung, Liebe, aus 1. Korinther 13, ihr kennt sie vielleicht, und das ist dem Heiligen Geist wichtig. In meiner ersten Predigt habe ich darüber gesprochen, dass er Glauben weckt, dass er uns den Glauben überhaupt ermöglicht. In meiner zweiten Predigt habe ich darüber gesprochen, dass er Liebe in uns wecken will, dass er die Liebe wachsen lassen will, wie eine Frucht. Ja? Und er will eben auch Hoffnung, er will uns Hoffnung schenken. Und Jesus sagt in Johannes 16, Vers 13, der Heilige Geist wird euch ankündigen, was geschehen wird. Wir blicken schon mal kurz in das Jahr 2026 auf die Jahreslosung. Dort wird uns die Jahreslosung begegnen, wenn Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Ja? Es gibt wirklich eine Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung für diese Welt, die so geschunden ist, die von einer Klimakatastrophe bedroht ist, voller sozialer Ungerechtigkeit, Terror, Krieg, Hunger. Und es gibt eine Zukunft für dein Leben, weil Jesus sagt, hey, ich will eine Wohnung beim Vater für dich vorbereiten. Und der Heilige Geist hat ein Faible für Hoffnung. Er hat ein Faible für Glauben in deinem Leben. Er hat ein Faible für Liebe, ein Faible für Hoffnung. Er möchte Hoffnung wecken für dein Leben heute. Das ist auch etwas, was der Heilige Geist in unserem Leben tun möchte. Das vierte, der Heilige Geist hilft uns zurecht. Und da ist mein Bibelvers Johannes 16, Vers 8. Wenn ihr aufmerksam seid, dann könnt ihr sehen, dass fast alle Bibelstellen, die ich jetzt bringe, aus den Kapiteln 14 bis 16 aus dem Johannesevangelium kommen. Das sind die Abschiedsreden Jesu und da ist der Heilige Geist ein großer Schwerpunkt. Also wenn ihr nachher nochmal zu Hause sagt, ich will nochmal ein bisschen was nachlesen, ich möchte mir nochmal ein bisschen Futter geben, lest Johannes 14 bis 16 im Kontext. Da redet er über den Heiligen Geist. Hier spricht er jetzt über Sünde. Jesus sagt, wenn der Beistand, der Heilige Geist kommt, wird er der Welt vor Augen führen, was Sünde ist. Das mit der Sünde ist so eine Sache, ja, vor allem in der Kirche. Es gibt die Gefahr, entweder zu viel über Sünde zu reden. Es gab Phasen in der Kirchengeschichte, da wurde ständig nur über Sünde gesprochen, wie schlecht wir alle sind und so. Es wurde die moralische Keule geschwungen und auch in unserem Pietismus gab es ein Sündenranking. Ja, oder es gibt immer noch ein Sündenranking in der Gemeinschaftsbewegung. Ja, sogenannte sexuelle Sünden sind ganz oben, dann kommt erstmal gar nichts. Dann kommen nochmal weiter unten sexuelle Sünden und dann kommen die anderen Dinge wie Geiz, Lästerung und so weiter. Dabei, Jesus wähnt sie in einem Zusammenhang. Ist so eine Sache mit der Sünde, ja? Also, dass man es übertreibt. Die andere Gefahr ist, dass man gar nicht mehr über Sünde spricht. Dass Sünde gar kein Thema mehr ist. Ich finde selber, dass ich in meiner Verkündigung relativ wenig über Sünde spreche. Die Frage ist ja auch, was sagt man über Sünde? Klar ist, die Sünde ist das in der Bibel das zentrale Problem. Das zentrale Problem ist nicht soziale Ungerechtigkeit, das ist ein Ausdruck von Sünde. Oder Hunger, oder Kriege, oder Diskriminierung, das alles sind Probleme, aber es ist eine Folge von Sünde, von der Trennung von uns und Gott. Und die zentrale Botschaft von Jesus ist nicht, dass er gekommen ist, um die Menschen gesund zu machen und sie zu trösten, sondern um für sie zu sterben und ihre Schuld wegzutragen. Die Vergebung der Sünde ist das Zentrale im christlichen Glauben. Und darum muss das unbedingt auch Thema sein. Und was Jesus hier sagt, ist, der Heilige Geist möchte dir auch zeigen in deinem Leben, wo du aufräumen solltest. Ich sprach eben von Ernährung, die uns wichtig ist. Wie ist das mit Hygiene? Na, Hygiene ist uns auch wichtig. Wir halten uns sauber, wir gehen duschen, wir wollen gesund bleiben, wir wollen gut riechen, also auch für andere angenehm sein. Ja, wir wollen uns wohlfühlen. Darum ist Hygiene wichtig. Die Hygiene unserer Wohnung, die Hygiene unseres Körpers, Hygiene ist wichtig. Aber wie ist es mit deiner Psychohygiene? Wie ist es mit dem, deine Seele sauber zu halten? zu gucken, wo ist da Schmutz, wo ist da Dreck und wo sollte ich mich von Dreck und von Schmutz und von Sünde trennen und von Sünde lösen. Und Jesus sagt uns hier, wenn der Beistand kommt, wird er der Welt vor Augen führen, was Sünde ist. Und es gibt in der Spiritualität der evangelischen Tradition oder der christlichen Tradition zwei wirkliche Möglichkeiten, auch sich diese Frage zu stellen im Kontext von Beichte. Beichte ist nun bei uns Evangelischen jetzt nicht gerade so hoch im Kurs, obwohl das schade ist, weil es für Luther ganz wichtig war, ja, dass man wirklich Sünde vor einem Menschen ausspricht, bekennt und dann Erneuerung und Veränderung erfährt. Ja, was ist das für eine Chance? Und das Abendmahl, wir feiern gleich das Abendmahl. Das Abendmahl hat verschiedene Nuancen, Bedeutungsnuancen, aber es geht zentral um die Vergebung der Sünde. Jesus sagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Die Beichte, das Abendmahl, kann ein Ort sein, wo du mal Psychohygiene betreiben kannst, wo du aufräumen kannst und wo du den Heiligen Geist bittest, zeig mir, was in meinem Leben nicht gut läuft und gib mir Kraft, das auch zu verändern. Und das Fünfte noch, der Heilige Geist hilft uns beim Beten. So kann man sagen, ist das denn nötig? Beten kann ja jeder, Hände falten oder auch nicht Hände falten und einfach Gott sagen, was mir so am Herzen liegt. Brauche ich ja keine Hilfe. Ich finde schon manchmal. Ich kenne mich Zeiten, da konnte ich nicht gut beten. Da war mein Herz so schwer, so durcheinander, so verworren. Es gibt Zeiten in der Krise, da weiß man gar nicht, was man beten soll. Da hat man erstens Zweifel, ob Gott das auch hört, ob es ankommt. Und da kann man sich nicht beschwingt hinsetzen und kann sagen, lieber Vater im Himmel und so weiter und so weiter. So, und hier kann man dann zum Beispiel einen Psalm lesen, einen Psalm beten, das Vaterunser beten. Oder, und jetzt kommt Paulus ausnahmsweise, ja, Paulus sagt nämlich in Römer 8, Vers 26, wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Und auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein, in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Ja, eine wunderbare Botschaft. Hey, auch wenn du nicht beten kannst, auch wenn du echt gerade im Struggle bist mit Gott, ja, der Heilige Geist, der weiß schon, wie es um dich bestellt ist. Und der Heilige Geist transportiert dein Herz, deine Anliegen zum Vater. Und das ist eine Riesenverheißung, ein Riesengeschenk. Jesus ist weg und das ist gut so, ja, weil seit dem Weggang Jesu ist der Heilige Geist da und er ist unser Beistand. Das habe ich in diesen fünf Beispielen deutlich gemacht. Vielleicht würden euch noch andere Dinge einfallen, wo ihr sagt, ja, auch da kann ich den Heiligen Geist erleben, wie er mein Leben stärkt und wie er mir beisteht. Ich komme zum Schluss. Es waren nur drei Predigten über den Heiligen Geist, man könnte noch viel mehr sagen. Er weckt Glauben, er weckt die Liebe, er hilft das Leben zu gestalten, er spendet Trost und ist ein Beistand. Und es ist so, dass, das habe ich auch bei meiner ersten Predigt ausgeführt, jeder, der mit Jesus Christus lebt, der Christ ist, der hat den Heiligen Geist, der ist versiegelt mit dem Heiligen Geist, schreibt Paulus im Epheserbrief. Aber Paulus schreibt im selben Epheserbrief, betrübt nicht den Heiligen Geist, macht den Heiligen Geist nicht traurig. Also man kann nicht sagen, ja, so, ich bin jetzt Christ und jetzt habe ich den Heiligen Geist, alles ist super, sondern das ist dynamisch. Der Heilige Geist ist ja eine Person, ja, er ist ja lebendig. Man hat ihn nicht im Kasten, sondern es gibt einfach Phasen, wenn wir uns von Gott entfernen, dann hat er auch weniger Raum. Und darum sagt Paulus, und das ist meine Abschlusseinladung an euch, im Epheserbrief, auch da spielt der Heilige Geist eine große Rolle, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Wir dürfen einfach zu Gott sagen, Gott, ich hätte gerne mehr von deinem guten Heiligen Geist. Ich möchte erleben, wie der Glaube wächst. Ich möchte erleben, wie die Liebe wächst. Ich möchte deinen Beistand erfahren und spüren. Schenk mir deinen Heiligen Geist. Und Jesus sagt im Johannesevangelium, Kapitel 7, wenn wir ihn bitten, wenn wir diesen Durst haben, wenn wir diese Sehnsucht haben, Gott wird sie uns gerne stillen. Darum bleibe ich dabei. Jesus ist weg. Und das ist richtig, richtig gut. Amen.